Solange ich denken kann, war bei uns zu Hause zu Weihnachten auch immer eine Krippe. Stand beim Weihnachtsbaum oder ein bisschen daneben oder so. Und ich habe mir eigentlich nie groß was dabei gedacht, habe mich immer gefreut an den Figuren und als Kind sieht man ja dann die Weihnachtsgeschichte sozusagen. Und als wir dann im Studium in Hamburg die Weihnachtsgeschichte in Lukas mal auf Griechisch gelesen haben und übersetzt haben, dachte ich mir, da fehlt doch was. Wieso haben wir immer einen Ochsen und einen Esel in der Krippe, aber in der Weihnachtsgeschichte steht nichts davon? Und ich möchte euch mit euch halt gerne ein bisschen drüber nachdenken. Was machen Ochs und Esel in der Weihnachtsgeschichte? Wie sind die da hingekommen und was wollen die uns eigentlich auch erzählen? Hier ist so eine ganz einfache Zeichnung von einer Krippe. Und wir sehen eigentlich so alles, was in der Weihnachtsgeschichte vorkommt. Wir sehen Maria und Josef, wir sehen das Jesuskind, wir sehen die Hirten mit ihren Schafen, wir sehen die drei Weisen aus dem Morgenland. Gut, die stehen bei Matthäus, aber ist auch, eigentlich auch egal. Wir schmeißen die beiden Weihnachtsgeschichten ja einfach so zusammen. Aber Ochs und Esel tauchen in der Weihnachtsgeschichte nicht auf. Aber in jeder Krippendarstellung, egal ob gemalen oder bildhauerisch oder wie auch immer dargestellt, finden wir die beiden Viecher eben auch mit dabei. Sie gehören zu Weihnachten einfach dazu. Gut, der Esel, das könnte natürlich der Esel sein, auf dem Maria und Josef von Nazareth nach Bethlehem gekommen sind. Ja, das könnte man sich noch denken, aber auch das steht so nicht in der Bibel. Aber erst ab dem 3. Jahrhundert nach Christus tauchen Ochs und Esel in der Weihnachtsgeschichte auf. In Erzählungen, in Schriften. Und in einer Schrift im 8. Jahrhundert nach Christus findet man folgenden Satz. Am dritten Tag nach der Geburt unseres Herrn Jesus Christus trat die seligste Maria aus der Höhle, ging in einen Stall hinein, legte ihren Knaben in die Krippe und Ochs und Esel beteten ihn an. Also so ein paar hundert Jahre nach dem Weihnachtsgeschehen tauchen plötzlich die beiden in der Weihnachtserzählung auf. Und sogar Martin Luther hat in seinem Lied Vom Himmel hoch, da komme ich her, ja, das ist wirklich von Martin Luther geschrieben, das musste ich auch erst mal nachschauen, in der Strophe 9, kennt ihr die Strophe 9? Da heißt es, als Herr, du Schöpfer aller Ding, wie bist du worden so gering, dass du da liegst auf dürrem Gras, davon Rind und Esel aß. Martin Luther, O-Ton, vom Himmel hoch, da komme ich her, Strophe 9. Die singen wir natürlich nie. Wenn wir das Lied singen, singen wir meistens nur die ersten Strophen. Und inzwischen haben wir uns an Ochs und Esel so gewöhnt, dass sie zum Weihnachten dazugehören wie Lebkuchen, wie Stollen, wie Nüsse, wie Sterne, wie Christrosen und was auch immer auch. Stummes Zubehör zur Weihnachtszeit. Und es kommen natürlich noch weitere Tiere dazu. Die Schafe, die Kamele. Es war einfach genug Platz, sodass mal jemand gesagt hat, es ist wirklich eine Viecherei, in welcher Gesellschaft sich das Kind befindet. Ja, aber darüber haben wir vergessen, dass Ochs und Esel uns auch was zu sagen haben in der Weihnachtsgeschichte. Und ich möchte euch gern zwei Dinge vor Augen stellen heute. Zunächst einmal sagen Ochs und Esel uns, dass Jesus Christus unser Herr ist und wir uns zu ihm bekennen sollen. In Jesaja 1, Vers 3, im Alten Testament, finden wir nämlich die beiden und die wurden dann so klammheimlich in die Weihnachtsgeschichte importiert, ohne Quellenangabe. Jeder Ochse kennt seinen Besitzer und jeder Esel weiß, wo die Futterkrippe seines Herrn steht. Was aber macht mein Volk Israel? Sie haben vergessen, wem sie gehören und sie wollen es auch gar nicht mehr wissen. Kein wirklich schmeichelhaftes Urteil über das Volk Gottes. Im Lauf der Zeit haben sie ihren Gott vergessen. Aber Ochs und Esel wissen es immer noch. Und in unserer Zeichnung, die ich euch gezeigt habe, schauen Ochs und Esel ja genau zum Kind. Und die wissen das einfach, wer dieser Jesus da ist, wer ihr Herr ist. Bei uns Menschen hat er keinen Platz. Und weil Tim schon aus Johannes 1 gelesen hat, hier auch noch einmal ein anderer Vers aus Johannes 1, auch ein sehr bekannter Vers. Er kam in sein Eigentum und die Menschen nahmen ihn nicht auf. Es ist im Grunde genommen ein paar hundert Jahre später die gleiche Aussage, wie der Prophet Jesaja auch tätigt. Und so deutet eben Johannes die Weihnachtsgeschichte. Dieses erste Kapitel in Johannes ist ja im Grunde genommen seine Variante der Weihnachtsgeschichte. Und deshalb ist sie auch so wichtig und einfach aus einer anderen Sicht heraus gesehen. Und es ist echt schockierend, weil Ochs und Esel sind gescheiter als das Volk Gottes. Wenn ich euch halt sagen würde, Ochs und Esel sind gescheiter als wir alle hier zusammen, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht sehr erfreut sein. Aber es geschieht bis an den heutigen Tag. Und gestern habe ich ja euch von Tokio erzählt, von dieser weihnachtsverrücktesten Stadt der Welt, die überhaupt keinen Bezug hat zur christlichen Weihnachtsgeschichte, aber einfach feiert und Licht hat und Hühnchen isst und Weihnachtslieder hört und so weiter. Ochs und Esel fragen uns, wo quartierst du Jesus in deinem Leben ein? Im Hinterhaus deines Lebens, um ihn bei Bedarf hervorzuholen? Wie viele Menschen kennen wir, die das so machen? Nein, Jesus möchte gerne in der Rumpelkammer deines Lebens wohnen, um dort aufzuräumen, den Lebensmüll zu entsorgen. Er möchte im Familienzimmer wohnen, um dort den Familienkrach zu schlichten, der schon morgens beim Frühstück losgeht. Er möchte im Krankenzimmer wohnen, wenn alle Therapie ein Ende hat. Aber er möchte auch gerne in unserem Gemeindezimmer wohnen, damit wir aufeinander hören, gemeinsam an seinem Plan arbeiten und nicht nur unsere persönlichen Vorlieben ausleben wollen. Weil Jesus nicht ein Notfallhelfer ist, den Gott auf die Welt geschickt hat. Nein, er möchte unser Leben ausfüllen. Und genau da möchte Jesus nämlich wohnen, in unserem Leben, genauer gesagt, in deinem Herzen möchte er wohnen. Und es ist eben die Frage, wie stehen wir zu Jesus? Ist er einfach nur einer der Tradition wegen, dass wir Weihnachten feiern? Oder ist er einer, der in die Irrungen und Wirrungen deines Lebens hineinkommt, damit wir den richtigen Weg finden? Das fragen uns Ochs und Esel. Bist du bei deinem Herrn oder bist du in fremde Ställe gelaufen? Beim Kind, dort gibt es Geborgenheit und neues Leben und nur dort. Oder sie fragen auch, bekennst du Jesus als deinen Herrn oder verkennst du ihn? Als einen gescheiten Menschen, der ein paar tolle Sachen gesagt hat? Oder ist er wirklich dein Herr? Und so klagen bei Jesaja Ochs und Esel eben das Volk an, ihr wisst nicht viel über Gott und ihr bekennt euch auch nicht mehr zu ihm. Wie ist es bei uns? Wie viele Predigten haben wir gehört? Wie viele Predigten habe ich gehalten und gepredigt? Wie viel haben wir in der Bibel gelesen? Wie oft haben wir sie durchgelesen, vielleicht ganz sogar? Wie viel haben wir gehört über Jesus? Und doch haben so viele Menschen, auch wir Christen, manchmal nur eine ganz eingeschränkte Beziehung zu Jesus und erfassen sowieso nicht alles, dieses große Geschenk von ihm. Aber wir könnten einfach mehr von ihm erfahren und auch mit ihm leben, trotz Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Und dieser Reichtum, den Gott durch Jesus in unser Leben gibt. Ochs und Esel sagen uns aber auch, dass wir Christus nachfolgen sollen, unser Leben lang ihm dienen sollen. Und da gibt es eine sehr interessante Geschichte von einem unserer österreichischen Heimatdichter aus Salzburg kommt, der Karl Heinrich Waggerl, der erzählt hat oder niedergeschrieben hat, wie seine Mutter ihm als Kind die Weihnachtsgeschichte erzählt hat. Und ich kürze ein wenig, aber es ist unwahrscheinlich bemerkenswert, die Gedanken, die hier geäußert werden. Bevor Josef und Maria nach Bethlehem kamen, war der Erzengel schon dort und versammelte alle Tiere der Gegend, um zwei auszuwählen, die bei der Geburt Jesu dabei sein dürften. Und als erster meldet sich natürlich der Löwe. Er würde sich vor den Stall legen, er würde jeden zerreißen, der sich in die Nähe des Kindes wagt. Und der Engel sagt so, ja, du bist viel zu grimmig, dich kann ich hier nicht gebrauchen im Stall. Dann schlich sich ganz leise der Fuchs heran. König hin, König her, meinte er, wenn ein Kind geboren wird, geht es doch um Nahrung, um leibliche Nahrung für die Mutter und fürs Kind. Und deshalb biete ich an, jeden Tag für euch ein Huhn zu stehlen, damit Mutter und Kind zu Kräften kommen. Aber der Engel meinte, du bist mir viel zu listig, du hast keinen Platz beim Stall. Und dann stellte der Pfau heran, schlug ein Rad. Er wollte den armseligen Stall einfach ein bisschen zu Schmuck verhelfen, zu Schönheit und eine farbenprächtige Kulisse sorgen. Und der Engel sagt, nein, du passt auch nicht in den Stall, du bist viel zu eitel. Und so kamen alle Tiere, priesen ihre Schönheit, ihre Weisheit, ihre Kraft, die Eule, die Nachtigall und ein Pferd, aber vergeblich. Keines von diesen Tieren hatte Platz im Stall. Zuletzt sah der Engel noch einen Ochsen und einen Esel, die den ganzen Tag beim Bauern gearbeitet haben. Sie trotten müde heran. Und der Engel fragt sie, was könnt ihr denn? Wir können eigentlich nichts, wir können nur dienen und gehorchen, sagten die beiden. Drauf der Engel zu ihnen, dann seid ihr die beiden Einzigen, die zum Kind im Stall passen. Wie wollen wir sein? Wollen wir nach dem Gesetz des Stärkeren leben? Ellbogenmenschen in einer Ellbogengesellschaft. Damit kann man sicher viel Eindruck machen. Und manchmal hat man auch so seine Vorteile. Aber um welchen Preis? Oder wollen wir unsere Gaben und Fähigkeiten zur Schau stellen, wie der Pfau, ein bisschen angeben, ein bisschen wetteifern mit den anderen? Das gibt es auch in der Gemeinde, oder nicht? Oder wollen wir das listige Beschaffen üben, so hintenrum mit viel List und Tücke? Ja, da wären wir in einer sehr illustren Gesellschaft, in unserer Gesellschaft heute. Oder wollen wir uns Jesus Christus zum Vorbild nehmen, ihm nachfolgen, ihm lieben, ihm gehorchen, ihm dienen, seine Hände, seine Füße, sein Mund in der Welt sein, da wo es ganz viele Nöte gibt und offene Fragen. In Jesu Fußstapfen treten ist nicht Dummheit, auch nicht Schwäche, sondern der Weg, den Gott für uns vorbereitet hat. Den Weg, den auch Jesus selbst gegangen ist, von der Krippe bis zum Kreuz. Und nun sucht Jesus Menschen, die diesen Weg mit ihm gehen, die ihm nachfolgen. Und dort auf diesem Weg zum Kreuz treffen wir ja wieder einen Esel. Genauer gesagt, eine Eselin. Übrigens auch bei Bileam, diese Geschichte kennen wahrscheinlich einige aus dem Alten Testament, ist der Esel kein Esel, sondern eine Eselin, die schlauer ist als der Bileam selber. Ne? Aber gehen wir zu der Eselin, auf der Jesus in Jerusalem einzieht. Ich denke, dass Jesus mit Eseln viel Erfahrung hatte. Sein ganzes Leben lang waren das die Tiere, die damals die Arbeit verrichtet haben, und man konnte mit Eseln umgehen damals und Jesus sicher auch. Aber diese besondere Eselin, auf der Jesus nach Jerusalem einzieht, ein paar Tage vor seinem Sterben, auch die bekommt eine Bedeutung durch einen Vers aus dem Alten Testament, eben in Sacharja 9, Vers 9. Den kennen wir ja alle oder die meisten von uns wahrscheinlich. Seht, euer König kommt zu euch, er ist gerecht und siegreich, und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel. Obwohl Jesus als König dort einzieht in Jerusalem und auch als solcher empfangen wird, wenn wir diese Berichte lesen, er kommt eben nicht auf einem Pferd. Ein Pferd wäre das Statussymbol damals eines Königs gewesen. Aber er wählt bewusst einen Esel. Denn die Pferde sind Ausdruck für politischen Hochmut, für Macht, für Stärke. Und zwar für militärische Stärke auch. Der Esel hingegen steht für Hilfsbereitschaft und Demut. So wie es Wagerl eben auch in seiner Weihnachtsgeschichte beschreibt. Und so wird diese biblische Eselsart, wir finden die ja an manchen Stellen, auch zum Beispiel, zu einem Beispiel, für ein, so ein Bild für das, was Jesus für uns getan hat. Dienend und hingebungsvoll stirbt Jesus am Kreuz. Er wird von Gott auferweckt, ja, beides ist nicht voneinander zu trennen, aber diesen Weg, den Jesus geht, ist eben ein Weg eines Esels. Und damit wird er für uns zum Vorbild. Und ich erinnere mich noch so an die Einführung von Morsen hier vor gut einem Jahr, als eben über diesen Esel gepredigt wurde, dass wir eigentlich alle Esel sind, zumindest nach der Art, wie es in der Bibel beschrieben wird. Wir verkennen die Esel ja heute, aber manchmal sind wir auch so stur wie ein Esel. Wobei ich gelernt habe, ein Esel ist nicht stur, sondern ein Esel ist vorsichtig. Und bevor er nicht genau checkt, was die Sachlage ist, bewegt er sich einfach nicht vom Fleck und wir glauben, er ist stur. Nein, ein Esel ist nur gescheit. Er schaut erst einmal, was ist Sache. Und dann bewegt er sich. Und das würde uns Menschen vielleicht manchmal auch ganz gut tun, wenn wir nicht gleich lospoltern, sondern erst einmal überlegen, was ist denn eigentlich Sache? Ja, das lasst uns von Ochs und Esel lernen. Ich glaube, das ist eine Weihnachtspredigt mal ein bisschen der anderen Art. Ja? Dass wir uns zu Jesus bekennen. Dass wir auch wissen, wer unser Herr ist. Wo sozusagen unser geistliches Futter herkommt. Und dass wir ihn auch bekennen als unseren Herrn und dass wir ihm nachfolgen unser Leben lang. Wie wichtig ist dir Gott? Wie wichtig ist dir Jesus? Deshalb sollten wir ihm die Herzenstür öffnen, dass er dort wohnen kann. Nicht nur fragen, wie es uns geht, sondern fragen, wie geht es Jesus mit uns? Dann erst werden wir Kinder Gottes, wenn wir ihn in unser Leben aufnehmen.